Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Markus Reitzhammer bei mir zu Gast. Markus Reitzhammer ist 41 Jahre alt und machte sich bereits im Alter von 20 Jahren selbstständig. Dies geschah direkt nach seiner Matura und dem Bundesheer. Sein Unternehmen ReSystems ist im Bereich IT-Lösungen und Cloud-Service tätig. Heute umfasst sein Unternehmen bereits 10 Mitarbeiter. 2017 kam die Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten hinzu. Willkommen in der Show, Markus, und danke für deine Zeit.
Hallo, servus, grüß dich.
Markus, lass uns mal anfangen. Das war ja damals gleich direkt nach der Matura und nach dem Bundesheer, wo du dich selbstständig gemacht hast. Und du hast ja keine berufliche Ausbildung gehabt.
Stimmt, also ich habe die HTL-Matura gemacht, also ich bin Nachrichtentechniker, Elektroniker, wollte aber trotzdem, oder es war eigentlich gar keine Überlegung, es war für mich klar, dass ich mich selbstständig machen werde. Das schon seit Kindheit an, es war eher die Frage, womit. Also das hat sich über die Zeit so geändert, also in der Volksschule wollte ich eine Tierrettung aufbauen, also eine tiermedizinische Versorgung. In der Unterstufe hat sich dann gewandelt zur Elektronik, deswegen auch HTL Elektronik. Und während meiner HTL-Zeit hat sich dann gezeigt, dass ich mich in den Bereich EDV weiterentwickeln werde und das Ganze dort angesiedelt sein wird. Entsprechend habe ich dann einen entsprechenden Gewerbeschein gezogen.
Und wie kam es damals schon zu diesem Mindset, dass du sagtest, ich will unbedingt selbstständig werden oder ich will unbedingt ein Unternehmen aufbauen? Woher kam das?
Ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, aber so wirklich eine Antwort habe ich nicht wirklich gefunden. Also es reicht so weit zurück, das ist eher so ein Selbstverständnis. Also ein Angestelltenverhältnis war nicht wirklich in meiner Vorstellung vorhanden. Mhm. Vielleicht auch, weil mein Vater, der war selbstständig. Ich habe es gar nicht anders kennengelernt, was ich aber schon gewusst habe, dass ich eben nicht die klassische Selbstständigkeit will, so wie er es hatte. Also selbst und ständig. Nichtsdestotrotz habe ich so angefangen.
Ja, okay. Das war 1998?
Ja, genau.
Mit 20 Jahren. Mhm. Wie ging es dir bei der Entscheidung?
Die Entscheidung war klar. Also es war damals ja noch sehr analog. Man ist auf die Behörde gegangen, hat einen Antrag abgegeben und Stempelmarken raufgeklebt und so, richtig ja. Klassisch. Da kann ich jetzt gar keine großartigen Gefühle damit verbinden, sondern es war einfach eine Handlung, die klar war. Mhm. Das Umfeld, also Familie, war nicht so überzeugt, ob das der richtige Weg ist. Also ich habe da schon diverse Diskussionen gehabt.
Mit den Eltern auch, weil dein Vater
Eltern
war ja
weniger, da haben wir überhaupt wenig über solche Themen gesprochen. Der hat mich halt einfach eher machen lassen. Er hat mir in meiner, sage ich mal, vorgewerblichen Aktivitäten unterstützt. Weil ich habe in der HTL-Zeit, da habe ich Disketten zum Beispiel, die hat es damals noch in Österreich hergestellt gegeben, habe ich eingekauft und wieder an der Schule verkauft über seinen Gewerbeschein. Mhm. Er hat eine große, er hat nicht gewusst, um was es da geht, aber er hat da eine große Nachfrage einfach machen lassen. Also, der hätte ihm durchaus einmal Danke sagen müssen dafür. Und also da war es weniger, aber jetzt gerade eine meiner Schwestern, die hat da heftigst protestiert, so quasi, ob ich nicht den Kopf einschalte. Und auch sonst, ja, die Schulkollegen oder die Freunde damals, ja, die haben es halt zur Kenntnis genommen. Das, man hat mich nicht wirklich ernst genommen, muss man auch sagen.
Ja. Okay. Ja. Und wie waren die ersten Schritte?
Also ich habe ja aus der HTL-Zeit eine gewisse, sagen wir so, einen potenziellen Kundenstock gehabt.
Sehr schön.
Weil zu der Zeit waren, also zu der Zeit, wo ich in der HTL war, das war so von 93 an, waren Computer extremst teuer. Und aus welchem Grund auch immer, ich wollte immer einen haben, aber er war unleistbar. Also ich bin oft vom Metro-Prospekt gesessen, das Metro, also dieser große
Visualisierung.
Ja, Visualisierung würde man heute dazu sagen, genau. Bin da davor gesessen und da war so ein, ich glaube, es war ein 286er, war es noch ein X86er mit einem damals schon Bernstein-Monitor und habe den angehimmelt und wollte ihn unbedingt haben, aber die Zahl, die da drunter gestanden ist, war einfach unglaublich hoch. Und so hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich aus gebrauchten Komponenten angefangen habe, selbst Computer zusammenzubauen. War dann recht gut ausgestattet mit solchen Geräten. Irgendwann hat sich dann ergeben, dass Leute die auch haben wollten und habe dann die dann auch verkauft. Und als ich dann beim Bundesheer war, bei der Grundwehrzeit, waren dann halt die Offiziere und Unteroffiziere, die dann bei mir ihre IT-Geräte oder dann mal Computer eingekauft haben. Also es hat da in diesem privaten Umfeld schon ein gewisses Potenzial gegeben. Und es war 1998, darf man auch dazu sagen, es war einfach die Zeit der damaligen noch New Economy, der Blase, die noch nicht geplatzt war. Und als junger Mensch, der irgendwas mit Computer macht, war man mal schon relativ schnell bekannt. Und so haben sich viele Dinge einfach ergeben. Also meine Blauäugigkeit beim Start hat einfach eine gute Zeit erwischt.
Und was war so der erste Moment, wo du gescheitert bist? Oder was waren so die ersten Fehlschläge in der Selbstständigkeit?
Als Unternehmer ist man ja permanent irgendwie beim Scheitern. Nicht? Also es gibt
Dinge, die funktionieren.
Ja, man lernt viel. Der Begriff gefällt mir auch besser. Vor allem sagt er ja aus, dass man aus Fehlern oder Rückschlägen auch wirklich lernen darf.
Ja.
Weil wenn man das nicht tut, ist, sagt sie bei uns in der Firma, meine Mitarbeitern, wenn man wieder dieselben Fehler macht, ist es wie eine Fliege am Fenster. Man versucht durchzufliegen, es tut schon langsam weh, aber es ändert sich halt nichts. Genauso dumm ist es, Fehler mehrmals zu machen. Ich kann jetzt gar nicht wirklich einen großen Rückschlag sagen, weil es gibt viele, es gibt Dinge, wo ich heute drüber lache, es gibt Dinge, die noch immer wehtun. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass Rückschläge einfach dazugehören, dass es auch gut für mich ist, die dann irgendwann einmal auch wieder abzuhaken und sogar recht schnell abzuhaken. Und da gibt es dieses geflügelte Wort Next Play, das kommt aus dem Basketballspiel. Also ich bin jetzt alles andere als ein Basketballspieler, aber der Ansatz hat mir gut gefallen. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Und mir ist erklärt worden, wenn da ein Fehler passiert und man nur einen Bruchteil der Sekunde zu lang darüber nachgrübelt oder überhaupt sich damit beschäftigt im Spiel, dann ist das ganze Spiel in Gefahr,
ja.
weil man einfach gelähmt ist. Und eben dieser ehemalige Trainer, der Basketballtrainer, hat gesagt, okay, er hat seinen Schützlingen beigebracht, next play, einfach zack, weiter. Und darüber nachdenken, da hat man danach eine Analyse. Das heißt, dass man Fehler einfach ignoriert und nicht analysiert, überhaupt nicht. Mhm. Aber in der Situation sich jetzt davon nicht abhalten lässt. Und das finde ich einen guten Ansatz. Also, dass man weder die Fehler zu sehr thematisiert, noch dass man sie vernachlässigt in der Behandlung. Und der Umgang mit Rückschlägen, der hat mir einfach sehr geholfen. Und das ist ein Unterschied, ob es jetzt ein Fehler ist, im Sinne von, man erkennt, dass es jetzt in der Leistung einen Fehler gegeben hat oder in Entscheidungen. Weil wenn es ein Fehler auftritt in der Leistung, gilt es natürlich zu analysieren und zu verhindern, dass er sich wiederholt, im Sinne des Unternehmerischen oder der Leistungserbringung beim Kunden. Und geht es um Entscheidungen, muss man es eben mit sich selber ausmachen.
Mhm. Und du vertrittst ja das Konzept papierloses bzw. papierarmes Arbeiten.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, 98, es hat Computer gegeben, damals hat es noch EDV geheißen. Die ersten Schulungen beim Kunden, tatsächlich habe ich es mal wieder gefunden, auch in der Zeit waren, wie gehen wir denn mit diesem E-Mail um? Auf welchen Computer richten wir das ein und wer muss es denn abrufen und wenn ja, wie oft?
Heute unvorstellbar.
Unvorstellbar. Das Beispiel fällt mir immer ein, wenn es um diese papierarme Thematik geht. Und damals, wo diese Technologie E-Mail in die Breite gegangen ist, wobei eben allein schon die Themen, die wir da behandelt haben, sieht, das war noch nicht so wirklich selbstverständlich, hat es ja Krisensitzungen in der Papierindustrie gegeben. Der Untergang droht, niemand wird mehr drucken. Seitdem hat sich der Papierkonsum verzigfacht. Und mir hat der Ansatz gut gefallen des papierarmen Büros. Papierlos finde ich sehr eine Zielsetzung, die man nicht erreichen kann. Vor allem auch, oder man kann schon, aber man muss halt dafür gemacht sein, ich denke gerne auf Papier. Also Notizen oder jemandem was erklären auf Papier finde ich sehr gut. Also da sind ja erst in den letzten, kann man sagen, ein, zwei Jahren Technologien rausgekommen, die wirklich Papier wirklich ähnlich sind. Also auch von der Haptik her, die intuitive Benutzung des Stifts etc. Also da bin ich nach wie vor beim Papier, auch bei Büchern. Ich bin da so altmodisch, ich lese Bücher in Papierform.
Ja, kenne ich.
Kennst du ja wunderbar. Ein junges Beispiel, der das auch macht, Gott sei Dank. Weil ich für mich einfach festgestellt habe, erstens ist es für die Augen besser, weil einfach der Kontrast schöner ist. Mhm. Und zweitens ist der Fokus anderer. Und ich nutze natürlich IT ganz massiv. Es ist ja ein Werkzeug, den ganzen Tag auf dem Gerät. Und ein Medienbruch von Elektronik hin zu einem klassischen Papierbuch fokussiert mich einfach auf dieses Buch. Da ist ja nicht nebenbei irgendein Pop-up, was in dem Buch auf einmal aufgeht oder in der Update, was reinspringt oder der Akku wird. Das gibt es alles nicht.
Nein.
Das Buch ist das Buch und da steht das drin und das lese ich fertig. Und da kann ich meine Post-its reinkleben und meine Markierungen machen und kann das wirklich als Arbeitsgerät verwenden und mich wirklich darauf fokussieren. Und das ist ja meiner Meinung nach das große Thema in der IT und die Herausforderung in der Digitalisierung, dass wir nicht unseren Fokus verlieren. Also was jetzt am Smartphone beginnt mit dieser ganzen Social-Media-Nutzung und Mediennutzung. Früher war es der Fernseher, jetzt ist es die Zeit am Smartphone in der Kindererziehung. Betrifft uns schon alle. Also ich bin ja in der Unternehmens-IT, vor allem zu Hause, und das ist Thema der Produktivität ein großes.
Ja.
Und wenn ich die Mitarbeiter mit Informationen überschütte, da können die nicht produktiv sein. Mal abgesehen, dass es auch medizinisch fragwürdig ist, weil der Mensch dafür einfach nicht gemacht ist. Und deswegen schätze ich schon auch solche klassischen alten Methoden, wo ich Papier überhaupt nicht gern sehe, ist zum Beispiel die klassischen Rechnungsbelege, Lieferscheine etc. Und da kam dann eben die Idee auf das Papier armen Büros. Das hat dann auch den Widerstand in der Belegschaft reduziert. Papierlos ist sehr radikal. Also ich kenne schon 1, 2, 3 Kunden, die wirklich papierlos sind. Ich bewundere die immer wieder, wie die das machen. Die haben halt auch Mitarbeiter, die das mittragen können.
Mhm.
Und durch die papierarme Gestaltung unseres Büros, was auch ein Riesenschritt ist, da wir ja doch in der klassischen Papierwelt aufgewachsen sind, haben wir mal bei uns selber angefangen und haben mal diese Rechnungen reduziert, Eingangsrechnungen nur mehr uns digital übermitteln lassen. Und vor allem haben wir gesagt, okay, wir haben das vor vielen Jahren gemacht, also das ist ja sicher schon 10 Jahre her, haben wir gesagt, wir stellen den kompletten Prozess auf digital um, selbst wenn wir das Medium analog reinbekommen. Das heißt, wir haben alle Belege digitalisiert.
Mhm.
Das war so das Um und Auf, und das rate jeden, der das noch machen will, das sind gar nicht so wenige, die das noch vor sich haben, macht den Medienbruch. Also auch wenn es noch altes Material habt, Unterlagen digitalisieren, das Zeug wird aufgemacht, also die Rechnung, der Brief wird aufgemacht, eingescannt. Manche sagen, sie vernichten es, wenn sie meinen, oder es wird gleich in den Keller weit weg verbannt, dass man es nie wieder braucht, es sei denn, wenn der Steuerprüfer will sein. Und dann wird rein digital weitergearbeitet. Das war so unser Erkenntnis aus unserem Selbstexperiment. Und allein die Tatsache, dass wir keine Rechnung mehr gedruckt haben für unsere interne Ablage, hat unser Archivplatz massiv verringert.
Ja.
Und das war schon mal etwas, was ich auch in der Belegschaft gemerkt habe, das war dann mal das Eis gebrochen, weil man einfach gesehen, man muss nicht mehr so viel herumtragen. Und auch die Suche natürlich. Ich meine, da muss man eine gewisse Zeit überwinden, bis man ein paar Jahre im Archiv dann auch hat. Die Suche im digitalen Archiv, ohne dass man irgendwo in den Keller muss oder auf die Leiter steigen muss oder irgendwelche schweren Ordner in der Gegend herumtragen. Also spätestens dann, wenn man diese Durchstrecke von 1, 2 Jahren nochmal hinter sich hat, dass man wirklich ein schönes digitales Archiv hat, da will keiner mehr zurück.
Ja, und du bist ja nun schon seit 21 Jahren selbstständig in eben diesem technologischen Bereich. Wie glaubst du, sieht die Zukunft aus, beziehungsweise wie waren die großen Umbrüche für dich?
Ja. Also ich habe lernen dürfen, dass hinter vielen Begriffen, wenn ich sie technisch betrachte, ja nichts Neues steckt. Nicht? Also alter Wein in neuen Schläuchen, wie man so schön sagt. Das war bei der Cloud so. Da ist einmal die Cloud gekommen und dann macht man es virtuell und im Rechenzentrum. Und ich mir dachte, was ist jetzt da neu? Technisch nicht wirklich was. Wir haben schon seit Jahren diese Technologien auch bei unseren Kunden eingesetzt. Das heißt, das Ding auf einmal klaut. Und auf einmal der geilste Scheiß, hat er schon fast gesagt, und jeder muss es haben.
Ja.
Dachte, ja, was ist da neu? Komisch. Und habe dann aber erst lernen dürfen, da geht es nicht nur um die Technologie, sondern um die Philosophie, die dahinter steckt. Und das jetzige Schlagwort ist die Digitalisierung. Mein erster Reflex war, wir kommen, ist ja, wir müssen digitalisieren. Ich dachte, was mache ich denn seit 98? ja, es ist digital. Allerdings, die Digitalisierung ist mehr als Technologie und Lösungen und Software, sondern es ist eine Philosophie, wie ich mit der Technologie umgehe und wie Prozesse ablaufen. Und das finde ich so spannend. In der IT, in der Geschäfts-IT geht es schon lange nicht mehr darum, dass man irgendwelche Clients hinstellt, Server installiert. Natürlich, das brauchen wir alles, das machen wir auch, das ist unser Tagesgeschäft, aber es geht viel weiter. Was machen wir denn mit der Infrastruktur überhaupt und wozu sollen die dienen? Mhm. Das ist die erste Frage beim Kunden, ist immer, was ist denn das Ziel? Was für einen Geschäftszweck habt ihr? Wo steht ihr? Wie schauen eure Prozesse aus? Seid ihr noch analog unterwegs? Seid ihr schon digital? Wie arbeitet ihr? Und das ist das Spannende, und das war bei diesen DSGVO-Beratungen, das ist nach wie vor in meinen DSGVO-Beratungen und Workshops, die ich sehr gern mache, interessant, dass die Möglichkeit gegeben hat, Prozesse anzuschauen und zwar zu hinterfragen. Und das ist eigentlich regelmäßig passiert, dass man bei solchen Workshops draufgekommen ist, da werden Dinge gemacht aus Tradition. Mhm.
Und nie hinterfragt.
Ablage, genau, Riesenablage im DSGVO, ja, ist meistens hinterfragt, wo landet denn das dann auch? Die Papierablage muss ja versperrt sein. Und klassisches Beispiel, redet halt, ja, Dokumente, personenbezogene Daten, auch Papierdokumente, vor allem die DSGVO. Das streiche ich mir hervor, wenn der ITler über DSGVO spricht, denkt man oft nur an IT. Und die müssen natürlich versperrt, zutrittsgeschützt etc. sein und natürlich auch gebackupt, was beim Papier ein bisschen schwierig ist. Ne? Und da kam dann die Frage, was tun wir jetzt da mit den Versicherungsanträgen für unsere Kunden? Und nach einer Weile sage ich, warum macht es denn das überhaupt? Auf Papier. Das ist ja alles digital. Es wird ausgedruckt und abgelegt. Ja, das hat meine Vorgängerin schon gemacht. Aha. Warum hat es die gemacht? Ja, weiß nicht. Das hat die Vorgänger auch so gemacht. Anders gefragt, wer greift denn jemals auf dieses Papierarchiv zu? Ja, eigentlich niemand. Bis dann die Erkenntnis der Abteilungsleiterin kam, ja, dann lassen wir das doch einfach.
Ja.
Also das sind über Jahre hinweg, sind da Ausdrucke produziert worden, Stauraum verbraucht worden, Arbeitszeit verbraucht worden, für etwas, was sich schon lange überholt gehabt hat. Also wirklich aus Tradition werden Dinge gemacht. Und das ist so der Mehrwert, den ich spannend finde. Und deswegen finde ich es also wichtig, dass man versteht, dass Digitalisierung nicht nur Technologie ist, sondern wirklich eine Herangehensweise, eine Denkweise, sich zu überlegen, wie können wir unsere jetzigen Prozesse durch die Digitalisierung effizienter machen. Also es ist kein Selbstzweck, es geht um Effizienz, es geht um Reduzierung der Ressourcen, es geht um neue Abläufe, neue Prozesse. Und auch wenn wir oft in Silicon Valley oder sonst wo hinschauen, wo es um diese disruptiven Geschäftsmodelle geht, genau genommen sind die klassische Geschäftsmodelle anders aufgelegt. Nehmen wir das Uber-Beispiel her. Ja, das hat halt früher Funktaxi-Zentrale geheißen.
Ja.
Ich habe angerufen und dann hat da jemand ein Auto geschickt. Ja, und jetzt macht man das halt auf einer App und die App weiß, wo ich bin und die schickt genauso die Nachricht in die Autos und dann kommt halt wer. Und das ist halt, das ist ein anderes Thema, das ist ein rechtliches Thema, gerade Taxifahrer, sondern halt irgendwer. Aber das Modell ist exakt das Gleiche. Es ist exakt das Gleiche. Und deswegen finde ich es also wichtig, dass sich die althergebrachten Geschäftsmodelle, und da zähle ich mich mit meinem IT-Unternehmen dazu, dem Ganzen nicht reflexartig verschließen, sondern mal schauen, was gibt es denn da? Was kann ich denn in meinen Prozessen verändern? Ich muss ja nicht darauf warten, dass irgendjemand anderer, irgendein Startup oder sonst was, mein Geschäftsmodell disruptiert und mich über den Haufen rennt, sondern ich kann ja schauen, wie kann ich mein bestehendes Geschäft digitalisieren, einen Mehrwert für die Kunden bieten, Effizienzsteigerung bieten, vielleicht auch einen Mehrwert für die Mitarbeiter und mich so weiterentwickeln.
Was sind genau jetzt die Schritte, wo du dich weiterentwickeln willst oder wo du den technologischen Fortschritt machst?
Bei mir im Unternehmen?
Genau, ja.
Also wie gesagt, wir haben natürlich viele Altlasten einfach auf unserer Geschichte. Ein paar interne Prozesse, die jetzt nicht so spannend sind. Bei uns sehe ich sehr viel Potenzial einfach in der ganzen Ablaufsteuerung unserer Arbeitsschritte. Ich habe ja mehrere Marken, also die Resystems im IT-Unternehmen, also im Unternehmens-IT-Bereich, BCWAT für private und kleine Betriebe, die InCloud also eine lokale Cloud für, sagen wir mal, jetzt nicht Massenanwendungen, sondern für speziellere lokale Anwendungen. Und wir haben angefangen zu überlegen, welche Abläufe wiederholen sich und welche Abläufe sollten sich wiederholen, sind jetzt aber noch sehr, wie soll ich sagen, kreativ. Um dann zu schauen, welche Abläufe gehören genau geplant und wie können wir die mit digitalen Medien verbessern. Im Sinne, dass wir weniger Läufe haben, weniger Abstimmungsaufwand. Es gibt ja dieses Unwort Automatisierung, da muss man ein bisschen aufpassen. Manche glauben dann immer, dass Arbeitsplatzvernichtung, genauso wie Digitalisierung, sehe ich überhaupt nicht so. Sondern Automatisierung und Digitalisierung nimmt uns einfach Abläufe weg, die uns ineffizient machen. Die vielleicht ein oder andere aus Routine gerne macht, aber in Wahrheit nur Zeit kosten. Mhm. Und uns Qualität kosten. Denn wenn ich Dinge manuell mache, dann verwandeln die sich ungeplant. Jeder macht es ein bisschen anders. Habe ich aber Prozesse, die dann digital abgebildet sind, dann habe ich mehr Standard. Ja. Das heißt nicht, dass das dann eingefroren ist für alle ewigen Zeiten, aber dieser Prozess steht und dieser ist einzuhalten. Und dann arbeitet man an der Optimierung dieses einen Prozesses und stellt aber das gleiche Kundenerlebnis dar. Und das klingt von außen betrachtet oft sehr simpel. Wenn man in das Detail geht, dann erkennt man, es gibt extrem viele Unterscheidungen. Hm. Also die Punkte zu finden, die sich wirklich immer wieder wiederholen und die systematisieren kann, das ist die große Herausforderung. Vor allem, wenn es nicht um Massenartikel geht. Wir sind ja in unserer Dienstleistung sehr individuell. Wir haben zwar eine Zielgruppe, nichtsdestotrotz stellen wir uns auf die Arbeitsweise und auf die Anforderungen des Kunden ein. Also wir können ja nicht alle gleich bedienen. Und da gilt es aus diesem Variantenreichtum, die Dinge herauszusuchen, die eben immer gleich abgelaufen müssen. Und da sind wir noch lange nicht durch.
Ja.
Das wird ein laufender Prozess sein und uns begleiten.
Der nie aufhört.
Der wird nie aufhören, soll er nie aufhören, weil wenn ein Unternehmen sich nicht mehr verändert,
stirbt es.
Genau, also wie in der Natur, wenn ein Baum nicht mehr wächst, dann wird er sterben. Und mir gefällt so der Gedanke, schneiden und wachsen. Mhm. Wie beim Obstbaum, nicht? Wenn man ein paar dürre Äste weg, dass er wieder wachsen kann. Also so Unternehmen auch, muss nicht an allem festhalten. Es gibt ja mal Dinge, wo man sagen muss, so, das lassen wir jetzt.
Ja.
Dafür machen wir was Neues. Das ist ein spannender Ansatz und auch das ist für mich Digitalisierung.
Ja, und vorher fiel ja das Stichwort DSGVO, Datenschutz, Mai 2018.
Ja.
Viele wissen, was da passiert ist. Ist das gut für die Digitalisierung, für diese Philosophie oder schlecht?
Hängt davon ab, wie man sich darin bewegt. Also ich finde es einmal generell für uns Menschen, für uns Personen gut, dass nicht alles erlaubt ist und dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Das Spannende ist, es hat sich ja in der Tat nicht allzu viel geändert. Wir hatten seit den 70er Jahren haben wir in Österreich Datenschutzgesetze. Mhm. Natürlich sind immer wieder mal überarbeitet worden, weil damals hat der Computer noch stark anders ausgeschaut, als es heute so ist. Also das waren ja Großrechner und es hat nur wenige gegeben und man musste jedes Computergerät an diese Datenschutzkommission, hat es damals geheißen, dieses Datenverarbeitungsregister eintragen. Schon bald einmal hat man erkannt, das führt in eine Sackgasse, weil so groß kann das Register gar nicht sein, dass man jeden Computer meldet. Hat sich da schon was geändert? Es hat sich vor allem geändert, erstens einmal die Wahrnehmung, weil der Strafrahmen massiv erhöht wurde. Das ist oft kritisiert und damit kann man Unternehmen umbringen. Also das ist nicht das Ziel der Gesetzgeber gewesen, da irgendwelche Betriebe umzubringen, sondern sie haben dann schon auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass es sehr große Player in dem Markt gibt, die man mit diesen bisherigen Strafrahmen in Österreich, weiß ich nicht, dass man die 10.000 Euro ja eher mehr lächeln lässt. Geschweige denn, dass die irgendwelche ihre Prozesse anpassen. Und allein schon dadurch, dass wir das ausgedehnt haben auf dem europäischen Markt, der doch weit größer ist als das nur der Österreicher oder der Deutsche, hat man mehr Gewicht gegeben. Mhm. Natürlich hat sich in der Abwicklung einiges geändert, das war schon ein erheblicher Aufwand, also diese verstärkte Zwang zur Dokumentation, was bei vielen kleineren Betrieben oder bei Selbstständigen doch noch immer für Stirnrunzeln sorgt. Wobei man auch da mit Augenmaß vorgehen muss. Hm. Was ich sehr begrüßt habe, ist, dass das Thema Datenschutz wieder in den Fokus geraten ist. Weil es ist so eine schizophrene Situation entstanden. Andererseits hat es viele gegeben, ja, die Daten müssen geschützt werden und es darf nicht jeder alles wissen und warum schickt er mir jetzt ein E-Mail und das ist ja Spam und was immer alles. Und auf der anderen Seite sind dann Dinge in den sozialen Medien geteilt worden, zum Teil von einer selben Person, die auf der anderen Seite auf Datenschutz gepocht haben, wo man denkt, der Person ist es schon klar, ist, dass es jetzt öffentlich ist und weltweit verfügbar. Ja. Und da hat uns die Diskussion darüber schon mal ganz gut getan. Es gibt nach wie vor diesen extremen Spagat zwischen öffentlichen Striptease und Datenschutz, den auch jeder für sich selber entscheiden darf und muss zwangsläufig, ob er jetzt da mitmacht oder nicht und wie weit er mitmacht. Also ich für mich, ich nutze diese sozialen Medien privat so gut wie gar nicht. Mhm. Mich interessiert das nicht, ich sehe keine Notwendigkeit, die Welt zu wissen zu lassen, was ich so in meiner Freizeit tue, das ist einfach wurscht. Beruflich allerdings schon. Hm. Auch um über Informationssicherheit, um über Digitalisierung zu informieren, weil ich für mich den Anspruch habe, mein Wissen oder meine Ideen dazu einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Hm. Aber wie gesagt, das ist jedem seine eigene Entscheidung. Und so sehe ich diese DSGVO sehr neutral.
Okay.
Und wie sie aufgekommen ist, das war ja 2016 wohlgemerkt, wir haben ja 2 Jahre Übergangsfrist gehabt, war ich zuerst auch erschrocken. Weil ich habe da gelesen, da kommt ein Gesetz und dann habe ich die ersten Entwürfe gesehen und ja, wie Gesetze so sind, die sind nicht gerade so einfach zu lesen. Also ich war wirklich eingeschüchtert, ich dachte, um Gottes Willen, was kommt auf mich zu? Und deswegen haben wir dann auch ausgebildet in dem Bereich, zertifizieren lassen, nochmal auf die Uni gegangen und habe mich dann mit dem Text angefreundet, weil ich einfach verstanden habe, wie wird dann sowas geschrieben, wie ist sowas aufgebaut und die Anwälte, die diese Kurse gemacht haben, haben dann ihre Antworten meistens so begonnen, naja, es kommt halt drauf an, mhm. Und man muss es argumentieren können, das heißt, man dafür, das zahle ich so viel Geld, aber in Wahrheit gibt es ein gewisses Verständnis, wie man mit solchen Dingen umgeht. Mhm.
Ganz kurz noch zu deinem Unternehmen und zu dir. Wir sitzen hier jetzt 2019. Was passiert denn bei dir in Zukunft? Oder wohin soll das Unternehmen Resystems wandern?
Mhm. Also Resystems wird nach wie vor im IT-Bereich sein, ja. Im Unternehmens-IT-Bereich. BC Privat wird nach wie vor im Privatkundenbereich sein. Natürlich wird, so wie bisher schon, sich die IT gewandelt hat, auch das Unternehmen wandeln. Und die Herangehensweise, dass wir stärker und immer noch stärker nicht nur auf die Infrastruktur schauen, die natürlich Teil unseres Geschäfts ist, sondern auf die nötigen Prozesse und die Anforderungen des Kunden, beziehungsweise auch die Ziele des Kunden einzubinden, ist so der Leitstern, dem wir nachgehen, was auch immer das dann technologisch bedeuten wird. Also, da sind wir offen. Also wir sind auch jetzt nicht, wir haben beides. Wir haben On-Premise, also lokale Installationen, wir haben unsere eigene Cloud, wir haben die öffentliche Cloud. Immer schauen, was braucht der Kunde, was hilft dem. Mhm. Und was wir schon massiv sehen, weil seit ich eigentlich angefangen habe, wird man prophezeit, bald braucht es uns nicht mehr, weil es kennt sich ja jeder selber aus. Das ist weder im Unternehmens-IT-Umfeld so, egal welche Generation mal da anschauen, nur ist es im Privatkundenumfeld so. Es wird auch in Zukunft Backup brauchen, umso mehr, also gerade im Begriff dieser ganzen Ransomware, Verschlüsselungsangriffe, diese ganzen Hacking-Thematiken, ist Backup das Um und Auf, um sich gegen Erpressungen zu schützen. Datenrettungen, weil man kann so oft Backup predigen, es wird selten gemacht. Also manche Werkzeuge werden sich nicht wirklich ändern, sie werden zwar technologisch weiterentwickelt, aber sie bleiben dabei. Und ich persönlich, ich möchte mich noch mehr zum Unternehmer entwickeln, die diese Selbstständigkeit abstreifen. Ich habe lange gebraucht, bis ich mal den Unterschied verstanden habe.
Zwischen Unternehmertum und Selbstständigkeit.
Richtig, ja. Das ist ein großer Unterschied.
Mhm. Abgeben und delegieren.
Abgeben, delegieren und vor allem, ich habe es zwar schon oft gehört, auch in meinen Anfangsjahren, Unternehmer arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen, habe ich es nicht verstanden, muss ehrlich sagen. Also das könnte man, ist nicht ein Rückschlag, sondern das ist einfach ein Versäumnis oder ein Scheitern, dass ich es nicht früher verstanden habe, so wirklich verstanden.
Ja, aber du hättest es anders gemacht, wenn du es früher gewusst
hättest. Richtig, du hättest es anders gemacht. Ja. Ja. Und der Schritt ist nicht unerheblich. Ich habe vor kurzem einen Unternehmer gefragt, der hat 500 Mitarbeiter, und gesagt, wie machst du das, wie schaffst du das, dass du wirklich Unternehmer bist und nicht in die Selbstständigkeit kommst? Und der war so nett und offen und hat dann nicht gesagt, weil er der Geist ist, sondern hat gesagt, du, es ist ganz einfach, ich war immer Unternehmer. Das Unternehmen gibt es schon länger als ihn, also er ist als Unternehmer in das Unternehmen eingetreten und gesagt, du hast das schwerer. Du hast gegründet, du warst Selbstständiger und jetzt ist es eine Transformation. Mhm. Das war sehr tröstlich für mich und Ansporn gleichzeitig, das zu schaffen. Weil nur so kann ich auch mein Unternehmen weiterbringen. Mhm. Ich will nicht, dass mein Unternehmen von mir abhängig ist. Also das ist schon ein sehr großes Stück weit gelungen. Also operativ bin ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel im Unternehmen. Gestalterisch schon, so soll es auch sein. Allerdings ist die Reise noch nicht abgeschlossen.
Dann können wir ja gespannt sein, was noch alles bei dir passiert.
Genau.
Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deinen wertvollen Inhalt und deine Zeit und auch danke an alle, die da draußen zugehört haben.